Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute am Mikro hier auf der Seite Rainer Markus Walter, meine Wenigkeit, und unsere heutige Sendung steht ganz im Zeichen der Wasserkraft, genauer gesagt der Energiegewinnung durch das Kraftwerk Böfinger Halde. Die SWU hebt im Rahmen ihrer Energieeffizienzoffensive den Donauwasserspiegel vor diesem Wasserkraftwerk zu bestimmten Zeiten bis zu 50 cm höher. Die Fallhöhe des Wassers wird damit von 6,50 auf 7 Meter erhöht. Dies führt zu einer Erhöhung der Stromproduktion. So steht es auf der Homepage zu lesen. Was sich eigentlich simpel anhört, hat allerdings eine lange Planungs- und Realisierungsphase gebraucht. Zwei Herren, die sich intensiv damit beschäftigt haben und durch die gesamte Umsetzung dabei waren, sind heute bei uns im Studio. Einen wunderschönen guten Tag hier zu meiner Linken, Herr Bernd Weber, und zu meiner Rechten, Herr Sebastian Kratzel. Tag miteinander.
Hallo.
Jetzt, damit sich die Damen und Herren draußen an den Rundfunkempfängern mal vorstellen können, wer hier überhaupt sitzt, beziehungsweise was sie überhaupt machen, würde ich einfach mal sagen, ganz kurz zu Ihrer Vorstellung. Herr Weber, was ist denn Ihre Aufgabe bei dem Unternehmen SWU?
Bei der SWU bin ich als Bauleiter angestellt und gerade speziell für die Böfinger Halde habe ich die Projektleitung gehabt.
Und was machen Sie, wenn Sie gerade nicht der Böfinger Halde beschäftigt sind, was ja jetzt inzwischen auch abgeschlossen ist wahrscheinlich?
Ja, fast. Ein paar Restarbeiten noch, dann sind wir fertig. Unter anderem Beobachtung von Grundwasserständen in der ganzen Umgebung Ulm, Neu-Ulm, bei anderen Wasserkraftwerken, die wir haben. Bau- und Sanierungsarbeiten an Wasserkraftwerken, die baulichen Geschichten, Betonarbeiten, Dachdeckerarbeiten, mal Sanierung von Wehranlagen, Stahlwasserbau.
Also Sie sind sozusagen der Praktiker.
Ich bin der Praktiker vor Ort, genau.
Herr Kratzel, zu meiner Rechten sozusagen, sind Sie auch ein Praktiker oder sind Sie mehr der Planer?
Ich bin mehr der Planer. Zwar muss ich auch schauen, dass es nachher in der Praxis dann noch funktioniert, aber im Wesentlichen ist es dann der theoretische Teil, dass man halt schaut, Genehmigungen zu erhalten bei den verschiedenen Behörden, die man da anfragen muss, wenn man irgendwelche Vorhaben hat. Hauptsächlich dann wirklich die ganzen Planungen.
Und Sie waren eben beide aktiv an dieser Donauwasserspiegelanhebung, über die wir heute reden. Wie und wann wurde diese Idee denn eigentlich geboren?
Die ersten Planungen haben angefangen 2005. Zu der Zeit haben wir dann auch in Ulm und Neu-Ulm die vorhandenen Bodenverhältnisse untersucht, wie der Boden aussieht, ob irgendwo dann Gefahr für Menschen besteht, für Lebewesen etc. Dazu haben wir damals in Ulm und in Neu-Ulm an ca. 25 Stellen Bohrungen niedergebracht, ca. 10 Meter in den Untergrund. Dann kann man feststellen, wie ist der Boden unten beschaffen. Ist es ein Kies vorhanden, dass ein Wasser durchlaufen kann, oder ist es dichter? In diese Bohrungen wurden Stahlrohre reingestellt und Messapparaturen eingebaut. Diese Messapparaturen messen stündlich den Wasserstand mit und die ganze Geschichte wird digital erfasst.
Ja, meine Frage war aber noch die schon, also gut, das Wann, das hatten wir jetzt, aber wie wurde diese Idee geboren? Also sprich, was war denn eigentlich der Hintergrund? War da plötzlich die Geschichte, Mensch, wir brauchen mehr Strom, wir wollen mehr regenerativen Strom produzieren in Ulm, oder gab es irgendeinen praktischen Anlass, dass was nicht in Ordnung war oder so? Was war der Hintergrund?
Der Hintergrund ist, wie Sie gerade gesagt haben, die regenerative Sache. Festgestellt haben wir dann dabei am Kraftwerk in der Böfinger Halde, dass die Dämme auch ausreichend hoch gewesen sind, um noch einen halben Meter weiter aufstauen zu können.
Und wenn wir jetzt von Aufstauen reden, wie dürfe ich mir das vorstellen? Also wir reden jetzt von, steht zumindest da 50 Zentimetern. Gibt es da irgendeine Messlatte, dass man sagt, das ist jetzt die nächsten 6 Kilometer? Stromabwärts, ist da der Wasserstand dann höher oder konzentriert sich das irgendwo? Ich kann mir das ein bisschen schwer vorstellen. Das ist ja wie wenn eine Flutwelle, die dann plötzlich irgendwo da ist, oder wie sieht das eigentlich im Klartext aus?
Vor der Stauerhöhung hat sich der Wasserspiegel zurückgestaut bis ungefähr auf Höhe dieser Eisenbahnbrücke, die wahrscheinlich jeder kennt in Ulm. Durch diesen halben Meter, den wir jetzt mehr aufstauen, gelangen wir ungefähr 240 Meter weiter nach oben mit dem Rückstau der Donau. Also nicht so riesig weit.
Okay. Und als dann diese Idee geboren war, gab es sicher sehr, sehr grundsätzliche Dinge zu beachten. Nämlich zum Beispiel, denke ich mir, wenn wir das machen, dann sind ja eigentlich Wege unter Wasser. Das ja. War dann so wahrscheinlich mal so dieser nächste Gedankengang. Wie haben Sie das dann veranstaltet? Sind Sie da auf die Stadt zugegangen und gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt mal irgendwie eure hübschen Donauwege in Zukunft ein bisschen anders legen?
Ja, man muss halt dann mal einfach die Randbedingungen anschauen. Wenn wir jetzt die Donau um einen halben Meter ansteigen, zeigen lassen, was hat das für Konsequenzen. Also dass man einfach mal die Höhen angeschaut hat. Entlang der Donau gibt es den beliebten Rad- und Fußweg ja an der Stadtmauer entlang. Dann hat man festgestellt, also in dem Teil wird der dann unter Wasser sein.
Auf der Ulmer Seite.
Auf der Ulmer Seite, genau. Und dann auf der Neu-Ulmer Seite gibt es ja dann in der Kurve, da in der Friedrichsau, dann oberhalb des Fußgängersteges gibt es auch einen Bereich, wo dann unter Wasser sein wird oder jetzt auch schon unter Wasser ist, jetzt durch den Höherstau, durch den durchgeführten. Dann muss man anschauen, was hat sonst noch für Auswirkungen. Zum Beispiel haben wir ja beim Donaubad gibt es ja die Autobahnbrücke, die ja über die Donau geht und dort gibt es einen Pegel, einen amtlichen und der darf natürlich nicht beeinflusst werden durch den Stau, sondern das muss ja, die messen ja dort auch, wie viel Wasser die Donau hinunterfließt und das ist ein amtlicher Pegel, also der sollte schon genau stimmen und der darf jetzt durch den Stau nicht beeinflusst werden und das war dann so auch ein Hauptknackpunkt, dass man gesagt hat, dieser Pegel darf nicht beeinflusst werden, bis maximal knapp unterhalb darf angestaut werden. Also da hat man jetzt noch ein bisschen Sicherheitsabstand eingeplant, damit der also auf keinen Fall beeinflusst wird. Und dann musste man sich natürlich noch anschauen, jetzt vom der Umgebung her, vom Grundwasser her. Wir haben ja hier in Ulm und Neu-Ulm einen relativ durchlässigen Untergrund mit Kiesen, die halt mal angeschwemmt wurden durch die Flüsse in grauer Vorzeit. Und deswegen, wenn man dann durch das Wasser im Fluss anhebt, dann steigt auch der Grundwasserspiegel. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, was kann man dort tun, um dem Ganzen da entgegenzuwirken. Also muss man sich halt lauter bautechnische Maßnahmen dann überlegen.
Ja, das war dann ja auch, ich erinnere mich an die Zeit, ist jetzt schon ein paar Tage her, wie das dann zum ersten Mal nach draußen getragen wurde, ja auch ein ziemliches Thema. Alle haben die Hände über, oder viele haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagen, wenn die jetzt die Donau aufstauen, dann haben wir einen höheren Grundwasserspiegel und dann sind unsere Keller noch schneller unter Wasser. Da gab es ja wohl, glaube ich, auch ein bisschen Widerstand in der Bevölkerung damals.
Klar gibt es da Widerstand, weil klar, jeder hat natürlich dann Angst um sein Häuschen, wenn er dann bedenkt, dass vielleicht im Keller dann zukünftiges Wasser drin steht. Und da, wenn man dann, sobald man dann an die Öffentlichkeit geht, was man dann auch getan hat, um mal zu informieren, was man denn dort vorhat, dann sehen ja auch die Leute, was dann passiert. Und dann ist auch immer die Frage, was passiert denn jetzt konkret bei meinem Häuschen vor Ort oder in meiner Straße vor Ort, was passiert denn dort genau? Und da muss man den Leuten halt dann erklären und zeigen, was denn dann die Maßnahmen sind, damit nichts passiert oder also keine negativen Auswirkungen sind.
Da waren Sie denn zusätzlich auch nochmal beschäftigt, den Leuten einfach klar zu machen, was sie da, also auch für Transparenz zu sorgen. Der Reihe nach, die Umsetzung war ein Riesenakt. Herr Kratzel, Sie als Planer sozusagen im Hintergrund, was mussten Sie denn ganz am Anfang erstmal eigentlich alles in die Wege leiten, damit das überhaupt funktionieren konnte?
Also am Anfang wurde ein großes Grundwassermodell erstellt, das man theoretisch mal untersucht hat.
Wie darf ich mir das vorstellen? Grundwassermodell, haben Sie sich da kleine hübsche Eisenbahnplatte aufgebaut und Wasser drüber laufen lassen?
Also
oder?
Wird im Computer wird der Untergrund nachgebildet. Computer. Also die ganze Region hier, Ulm und Neu-Ulm, wird im Computer nachgebildet, dann im Untergrund mit den Kennwerten, wie durchlässig ist denn der Untergrund und wie hoch steht denn der Grundwasserstand normalerweise, wird alles im Computer eingegeben. Da haben wir dann ein Ingenieurbüro dafür beauftragt, die sich da speziell damit auskennen, weil das ist dann sehr fachspezifisch. Und da werden dann die ganzen bisherigen Daten dann noch eingespeist, weil das Grundwasser, das schwankt ja auf natürliche Art und Weise. Wenn es stark regnet, steigt der Grundwasserspiegel an und wenn es Trockenzeit ist, dann sinkt er wieder ab. Und gerade diese ganzen Randbedingungen werden dort eingepflegt und dann wird simuliert, was passiert denn, wenn jetzt die Donau um einen halben Meter höher angestaut wird. Wie weit hat denn das Auswirkungen, in welchem Bereich, steigt es wie hoch und auch in welcher Ausdehnung. Also geht das Ganze bis nach Senden oder ist das jetzt bloß eine Straße hinter der Donau? Und wo das jetzt dann fertig war, man hat es dann auch für die verschiedenen Abflüsse, weil je nachdem, ob die Donau jetzt gerade Hochwasser hat oder eher Niedrigwasser, ist es auch wieder unterschiedlich, hat man das dann durchgerechnet und hat dann gesehen, aha, an ein paar Stellen ist das Wasser dann zu hoch gegenüber dem jetzigen Stand und da es ja ein Verschlechterungsgebot gibt, hat man dann Planungen gemacht, was kann man tun, um dem entgegenzuwirken und dann hat man dann Drainagen und Brunnen geplant und natürlich dann auch später gebaut, um halt den Grundwasserstand nicht übers normale Maß ansteigen zu lassen.
Ja, kann man dann sagen, dass dieses Thema Grundwasserspiegel auch ein Problem für Sie dargestellt hat, mit dem Sie erstmal richtig arbeiten mussten oder war das eher eine Geschichte, die sich so von, mit einfachen Baumaßnahmen in den Griff bekommen lassen hat?
Also es ist halt hier schon ein größeres Problem, weil wir haben hier einen relativ dicht besiedelnden Raum mit Ulm und Neum, zwei großen Städten, 120.000 Einwohner so im Kernbereich. Und da sind natürlich relativ viele Leute dann betroffen, vor allem weil es auch viele Gebäude mit Kellern gibt. Und ist was anderes, wenn sie da irgendwo in freier Natur sind. Der Natur tut es natürlich auch nicht so gut, wenn da plötzlich das Grundwasser steigt, dass dann die Landwirtschaft oder halt auch die Forstwirtschaft dann ein Problem damit kriegt. Aber hier, wenn es hier so dicht besiedelt ist, ist es natürlich etwas schwieriger. Aber man kriegt es in den Griff. Man muss dann halt etwas mehr Zeit investieren und mehr Berechnungen machen und sich verschiedene Maßnahmen überlegen, gerade wie diese Brunnen und Drainagen, und dann kriegt man das dann schon in den Griff.
Wie darf ich mir einen Brunnen mitten in der Stadt vorstellen?
Ja, das ist mitten in der Straße, muss der halt gesperrt werden, dann wird der Brunnen gebaut und dann später wird da unterirdisch eine kleine Brunnenstube eingerichtet, dann kommt der Deckel wieder oben drauf, die Straße wird wieder hergerichtet und dann sieht man nur noch so einen kleinen Kanaldeckel in der Straße drin, und drunter ist der Brunnen, genau, ja.
Und der dient dann auch zur Regulierung des Grundwasserspiegels.
Genau, okay. Also da gibt es dann gewisse Einschaltpunkte. Also wenn das Grundwasser dann über ein gewisses Maß drüber steigt, wird es eingeschalten und wird das Wasser abgepumpt und dann in die Donau zurückgeleitet. Und dann, wenn es dann weit genug abgesunken ist, wird die Pumpe wieder abgeschalten.
Jetzt die Frage, ich habe das mich eben ein bisschen schlau gemacht auf der Homepage von euch. Jetzt steht da, dass der Grundwasserspiegel in Neu-Ulm jetzt tiefer sei als vorher. Wie kommt das denn? Ich denke, das alles ist jetzt höher.
Ja, in manchen Bereichen ist es auch tiefer, weil wir haben dann neben den Brunnen haben wir noch eine Drainageleitung gebaut, die das Wasser dauernd ableitet. Und es geht dann, das ist eine ganz lange Leitung, die beginnt ungefähr in der Höhe vom Barfüßer in Neu-Ulm an der Donau und geht runter bis dort, wo dann der Graben an dem Rheinsgraben dann anschließt, dann endet. Also dort endet die Drainage und leitet dann in den Rheinsgraben über. Und da wird ständig Wasser abgeleitet. Und da ist es dann so, das ist dann so dimensioniert, dass es jetzt beim Höherstau keine negativen Auswirkungen hat. Und da gibt es auch Bereiche, die natürlich davon profitierten. Dann ist dann die Absenkung dann etwas besser. Oder auch im Hochwasserfall, wo ja vorher auch nichts da war, bevor wir so eine Drainage gebaut hat, hat es dann bessere Absenkung oder steigt das Grundwasser nicht so stark an wie vorher ohne diese Drainage.
Okay, wissen wir das auch. So, jetzt haben wir da natürlich im Vorfeld dann auch viel Theoretisches gehabt, wie Sie gerade erzählt haben. Da wurde am Computer rumgerechnet, da wurden Modelle erstellt, digitale Modelle, respektive virtuelle Modelle. Das hat dann irgendwann auch alles zur Wohlzufriedenheit auch funktioniert. Und dann musste man dann die Schippe in die Hand nehmen, sage ich mal, und anfangen zu bauen. Herr Weber, Sie waren stark damit beschäftigt. Sie waren beauftragt, diese ganzen Baumaßnahmen, denke ich, auch ein Stück weit zu koordinieren, aber eben auch durchzuführen. Wie viele Leute haben Sie da so hinter sich, unter sich gehabt, die alle zusammen irgendwie wirken mussten?
Und wenn man alle Firmen zusammenzählt, da kriegen wir locker 15, 20 Firmen zusammen und 150, 200 Leute, die mal draußen gewesen sind, allerdings zu verschiedenen Zeiten. Mhm. Also nicht alle auf einen Schlag.
Und was war der allererste Schritt, den Sie gegangen sind? Die erste Baumaßnahme, sage ich mal.
Die erste Baumaßnahme war, wie vorhin mal gesagt hat, diese Aufschlussbohrung, die wir gemacht haben für dieses Grundwassermodell, was der Herr Gratzl vorhin erwähnt hatte. Dann die richtigen Baumaßnahmen. Das erste war die Drainage vom Barfüßer bis runter zum Sportheim Offenhausen runter bis zu den Tennisplätzen. Mhm. Die Leitung ist ungefähr 1,8 Kilometer lang. Das hat man 2007, 2008 ausgeführt, das Ganze. Und zwar zusammen mit dem Hochwasserschutz der Stadt Neu-Ulm. Die Trassen sind ungefähr gleich gewesen, soll man sich zusammenschließen können. Es sind weniger Schäden in der Natur entstanden und weniger Störungen im Straßenverkehr, als sonst bei zwei Maßnahmen stattgefunden hätten.
Das heißt, die Drainage liegt im Prinzip quasi dort, wo die Hochwassermauer in Neu-Ulm entlangläuft. Kann man sich so vorstellen?
Ungefähr da, ja.
Okay. Und dann war das Ding im Boden verbuddelt und dann haben die anderen Herren noch dann die Hochwassermauer oben drauf gesetzt. Und was war dann der nächste Schritt?
Die nächste Maßnahme waren dann Brunnenbau in Neu-Ulm. Wir haben Brunnen gebaut in der Maximilianstraße, in der Donaustraße, die ja diesen Grundwasserspiegel auf der bisherigen Höhe halten sollen. Und 2010 hat man dann im Bereich des Krankenhauses in Neu-Ulm wiederum 400 Meter Drainage gebaut, auch versehen mit einer Pumpe. Diese ganze Maßnahme hat zusammen stattgefunden mit Erneuerung von Wasserleitungen, Straßenbeleuchtung. Es gab eine koordinierte Netzplanung zusammen mit der Stadt Neu-Ulm, hat man dann die ganze Straße auch neu gebaut. Mhm. Problematisch war in dem Bereich hinten die sehr starke Bewohnung, das Krankenhaus selbstverständlich, das müssen Sie ja jederzeit anfahren können. Also diese Regelung hinzukriegen für Krankenwagen, Ärzte, Feuerwehr etc., das war nicht so ganz einfach.
Also da mussten Sie dann ein Stück weit vielleicht auch hier und da mal improvisieren und mal sagen, ja, wir bauen jetzt die nächsten 10 Stunden, reißen wir das auf, schütten, legen irgendwas drüber, damit der Krankenwagen wieder drüber kommt heute Nacht oder so.
Es gab Provisorien, dass wir die Krankenwagen über die Gräben rüberfahren konnten. Man hat sich allerdings 3 Monate, ein halbes Jahr, bevor man angefangen hat mit den Baumaßnahmen da draußen, zusammengesetzt, Krankenhaus, Feuerwehr, Polizei, dann ist da hinten noch das ASB mit dem Wohnheim, der weiß noch mit seiner Lebkuchenfabrik, mit seinem Lager da hinten und sonstige Arztpraxen. Also man ist wirklich auf die Leute auch rechtzeitig zugegangen.
Jetzt haben wir aber immer nur von Neu-Ulm gesprochen. Ulm hat das alles weniger tangiert, musste da nicht so viel gemacht werden auf der Ulmer Seite?
Ulm hat eigentlich den Vorteil, dass es höher liegt als die Neu-Ulmer Seite. Der einzige tangierte Bereich ist gewesen der Geh- und Radweg unten an der Donau. Den hat man um 20 bis 30 Zentimeter dafür höher legen müssen. Da die Donau jetzt natürlich höher ist als früher, wären die Gehwege unter diesen Brücken überflutet worden. Da hat man dann Schutzmauern gebaut, damit die Fußgänger trocken da lang können. Diese Durchfahrten wurden auch noch gegenüber früher verbreitert und tiefer gelegt, da es Auflagen gab wegen neuerer Rettungsfahrzeuge vom Roten Kreuz, Feuerwehr, damit die besser durch können, wenn neue gekauft werden.
Ja, das waren das alles in allem doch einige Dinge, bis man überhaupt erstmal dann anfangen konnte, sage ich mal. Ihr habt sehr, sehr viele bauliche, fast unsichtbare Maßnahmen, auch Brunnenbau und so weiter, Dinge, die im Untergrund stattfinden, unternommen?
Was man noch hat, was ich gerade sage, unsichtbar, sichtbar sind noch gewesen auch die Erhöhung am Kraftwerk selber an den Schützen. Auch diese ganzen Schütztafeln hat man um 1/2 Meter erhöhen müssen, auch das ist nicht ganz einfach.
Ja, das Kraftwerk hinten, das kennt man eigentlich nur, wenn man Spaziergänger ist oder Jogger oder Radfahrer, das ist so weit draußen. Ne? Es sieht eigentlich relativ unspektakulär aus, ist da halt so eine Mauer, ja, die steht da auch, wo, glaube ich, schon ziemlich lange. Ich glaube, dass diese ganze Staumauer, wie alt ist die eigentlich?
Von 1954 ist das Wasserkraftwerk.
1954 wurde das damals an den Start gebracht.
Interessant zu wissen, 1954 hat die Leistung dieses Kraftwerks gereicht, um ganz Ulm mit Strom zu versorgen.
Um ganz Ulm mit Strom zu versorgen?
Ja.
Oh, wow.
Und wie da sehen Sie, was die Leute heute an Computern und Klimaanlagen laufen haben.
Ja, aber ich denke, es ist ja letztendlich auch vor allem die Industrie, die unseren Strom frisst, oder? Ja. Und Industrie hat nun mal in Ulm auch ordentlich zugenommen. Also, wenn man ins Donautal hinten rausguckt. Ich habe irgendwas gehört, als ich mich rumführen lassen habe bei euch durchs Kraftwerk, dass anscheinend ein Ansatzpunkt bei der Baugeschichte damals war, das Krankenhaus, glaube ich, oder die Universität mit dem Krankenhaus da oben zu versorgen, dass das auch mal so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt war. Hat mir zumindest der Mann erzählt, der uns rumgeführt hat.
Darüber kann ich jetzt nichts sagen. Also
das fand ich nämlich ganz interessant, also wenn man sich das so überlegt, ja, machen wir das mal unabhängig. Also so wurde es mir erzählt, dass man anscheinend unabhängig sein wollte vom großen Stromkreislauf, dass man sagt, okay, hier gibt es ein Kraftwerk, das könnte im Notfall die Universität bzw. die Kliniken versorgen. Ne? Okay, das ist aber lange her, 1954 wurde das Kraftwerk gebaut, wurde es seither verändert? Also ich meine, sieht ja schon ziemlich alt aus, wenn man mal so lang geht.
Seit 1954 wurde eigentlich nichts verändert, es wurde halt dementsprechend gepflegt, in Schuss gehalten, Wartungsarbeiten wurden vorgenommen, aber ansonsten wurde eigentlich nichts Großes.
Musste da jetzt irgendwas gemacht werden im Zuge von dieser Anstauung der Donau?
Wie gesagt, diese Wehrtafeln, die da sind, die mussten um 1/2 Meter erhöht werden. Und im Rahmen dieser Arbeiten hat man dann diese ganzen Schütze neu saniert. Sie wurden also neu beschichtet, damit sie wieder weniger korrosionsanfällig sind für die nächsten Jahre.
Das war jetzt aber nicht so die Herausforderung, ne?
Das ist eine Standardarbeit.
Ja, einfach so, ne? Musste auch in der Turbine, also sprich in dem stromerzeugenden Elementen, was geändert werden? Oder konnte man da mit dem weiterarbeiten, was bisher schon vorhanden war?
Also da wurde nichts geändert an Turbinen.
Die packen diese Kapazität, also die Mehrkapazität.
Die vertragen jetzt die Mehrkapazität.
Das Thema Wasserkraft, Kraftwerk Böfinger Halde und die Anhebung des Wasserspiegels mal mehr, mal weniger. Der ist ja nicht immer gleich, ne? Ihr könnt das ja steuern, kontrollieren, oder?
Der Wasserspiegel schwankt, korrekt, um den halben Meter. Das ist abhängig von der Abflussmenge der Donau.
Also das lässt sich auch problemlos steuern, oder? Oder ist das ein großer Aufwand?
Das ist kein problemlos, das läuft eigentlich sogar vollautomatisch. Mhm. Dieser Hörstau wird gefahren beim Abfluss der Donau von 44 bis 300 Kubikmeter.
Was meinen Sie damit?
44? In der Sekunde.
Auf, wie wird das gemessen?
Das wird gemessen an Bad Held unter der Adenauerbrücke. Das ist der Pegel vom Wasserwirtschaftsamt. Okay.
Das heißt dann, das ist die Menge Wasser, die quasi pro Sekunde?
Pro Sekunde durchläuft.
Auf einem Meter oder wie wird das?
Auf der gesamten Fläche.
Aha.
Im gesamten Fluss.
Das ist interessant, kann man sich irgendwie so gar nicht. Und wie messt ihr sowas?
Die messen wir vorne.
Steht da einer und zählt oder so? Nee, Scherz.
Nee, Sie können ganz einfach einen Propeller reinhalten, sage ich mal, an verschiedenen Stellen. Weil der Fluss ist aber wegen mir in der Mitte am schnellsten, am Ufer ist der Fluss langsam oder läuft sogar teilweise rückwärts, wie Sie es ja sehen, wenn dann die Enten da hochpaddeln. Mhm. Und jetzt gibt es dann bestimmte Programme, in die Sie dann eingeben, 1 Meter weg von dem Ufer, 3 Meter, 5 und so weiter und in verschiedenen Höhenlagen. Damit ermitteln Sie die Geschwindigkeit des Flusses. Daraus bilden Sie die Mittelgeschwindigkeit und diese ganze Geschwindigkeit können Sie ja multiplizieren mit dem Querschnitt des Flusses. Mhm. Und dann haben Sie einfach, was pro Sekunde da durchläuft.
Okay, wissen wir das auch mal. Radio Free FM kann man immer was lernen, ne? Jede Menge sogar hier in der Plattform heute. Sie haben gerade angesprochen, manchmal sieht es so aus, als ob die Donau auch rückwärts läuft. Läuft die tatsächlich manchmal rückwärts?
Ne, läuft sie nicht.
Sieht nur so aus.
Aber es,
ne?
Sieht so aus.
Ja. Eine Beobachtung, die mir aufgefallen ist, ich wohne sehr nah am Fluss und gehe jeden Tag auch mehrmals drüber, ist, also ich weiß nicht, ist es wirklich so, aber mir kommt so vor, dass sie stiller fließt seit einer gewissen Weile. Kann das damit zu tun haben oder ist das echt einfach nur Einbildung?
Das ist keine Einbildung. Also sie fließt wirklich etwas langsamer. Je nach Abschnitt so 5-7%.
Liegt das an der größeren Oberfläche, die wir jetzt haben?
Das ist der größere Querschnitt. Wassermenge verteilt sich auf einen größeren Querschnitt und läuft dann ergo langsamer ab.
Das heißt aber eigentlich, die Menge bleibt die gleiche, sie verteilt sich nur auf einen größeren Raum und deswegen läuft das Ganze ganz manchmal klar. Einfach oder an ruhigeren Tagen. Eher. Ja. Ist es die stille Donau, ne? Ist das stille Wasser, ne? Ohne Sprudel. Okay, also habe ich da nicht was an der Birne, sondern ich habe es wirklich richtig
das
gesehen.
Passt.
Gut. eine ganz andere Geschichte, die Sie mir erzählt haben, wie wir uns das erste Mal über dieses Thema vor einigen Wochen unterhalten haben, war, dass Sie einen richtig großen, ich habe mir das ja auch angeschaut, eigentlich ausgiebigen Kanal parallel gebaut haben zum Kraftwerk. Und der ist für die Fische da, ne?
Der ist für die Fische da, hängt zusammen mit Ihrer Beobachtung des langsamer Fließens der Donau. Daraufhin kam seitens der Fischerei der Wunsch auf, eine sogenannte Fischtreppe zu bauen, eine größere. Es gibt im bisherigen Kraftwerk schon eine kleine, aber durch die neue sollen dann auch größere Fische durchgehen.
Die haben sich vorher nicht getraut, oder wie?
In der alten Fischtreppe fehlt ihnen einfach der Querschnitt.
Also die sind dann
die schlagen dann links und rechts an in der durch die kleinen Löcher, da kommen sie nicht hoch.
Und dann sind die einfach da geblieben, wo sie waren. Sprich, die haben ihr ganzes Leben lang, sind die nicht umgezogen, sondern sind in dem Abschnitt von Ulm geblieben und jetzt haben sie die Möglichkeit, nach Wien zu schwimmen.
Jetzt haben sie erstmal die Möglichkeit, hochzuschwimmen.
Nein. Also Sie haben da einen Kanal gebaut, wie lang ist der?
Dieses Gewässer ist ungefähr 800 Meter lang, der Rheinsgraben. Der war zum großen Teil schon vorhanden. Man hat ihn einfach teilweise aufgeweitet und beschickt ihn jetzt mit mehr Wasser, damit die größeren Fische durchkommen können.
Warum war der schon vorhanden? Hatte der schon eine Aufgabe bisher oder war das ein Fluss? Oder?
Der hatte eine Aufgabe, zum Teil heißt er auch nicht Rheinsgraben, sondern wenn man die alte Unterlagen kommt, er nennt sie einfach Schweißgraben. Weil zu den Zeiten, als das Kraftwerk mal gebaut wurde und die Dämme aufgeschüttet wurden, war der am Anfang nicht hundertprozentig dicht. Und dadurch deswegen haben sie auf der rechten Seite diesen Rheinsgraben bzw. Schweißgraben und durchsickerndes Wasser wurde da aufgefangen.
Ah ja, okay. Und dann hat er so sein Leben als diese parallel existierende kleine Kanal gefristet, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie gesagt haben, so, jetzt machen wir hier eine schöne Fischautobahn draus.
Ganz genau.
Aha. Woher wissen die Fische, dass sie da lang schwimmen sollen? Haben sie da Umleitungsschilder aufgestellt, oder?
Es wäre schön, wenn es so einfach ginge. Der Fisch ist einfach strömungsliebend. Und wenn ein Fisch von unten her, sagen wir von Elchen her, hochschwimmt zum Kraftwerk, ist das Wasser, je weiter zum Kraftwerk kommt, oben ist relativ ruhig. An der Seite merkt er, da ist eine Strömung, da wo die Fischtreppe reinläuft, wo das Wasser reinkommt. Da ist eine größere Strömung als im sonstigen Querschnitt. Und diese Strömung nimmt der Fisch und schwimmt da hoch.
Das ist so eine Geschichte, was machen Fische einfach so?
Ja, das ist naturgegeben
vom Fisch aus. Das ist hübsch. Was waren die besonderen Anforderungen, die sie da noch hatten? Sie sagen, der Graben hat zwar schon existiert, jetzt habe ich mir den ja aber angeschaut, der sah ja jetzt schon noch ein bisschen im Moment noch sehr neu aus, sprich, der ist noch nicht zugewachsen, also irgendwas habt ihr da ja dran gemacht, habt ihr den größer gemacht oder irgendwie verändert?
Der Graben selber wurde im Querschnitt nicht geändert. Es gibt oben einen Platz, eine größere Lichtung. Da war früher der ganze Graben in Rohren verlegt. Da ging die geforderte Wassermenge nicht mehr durch. Vorher sind vielleicht 200, 300 Liter Wasser durchgelaufen pro Sekunde. Gefordert waren jetzt 1300 Liter ungefähr. Mhm. Dieses Wasser ging durch diesen Rohrgraben einfach nicht mehr durch. Es ist auch zu dunkel für den Fisch. Und deswegen hat man einfach diesen Graben zugeschmissen und einen neuen, größeren, weiteren gebaut.
Ja, okay. Ja, es gibt ja auch andere Tiere als die Fische, die diesen Graben richtig schick finden, ne? So kleine Nager, habe ich mir erzählen lassen.
Ja, sie spielen auf dem Biber an, auf unseren Freund. Ja,
mein Freund, der Biber.
Seine Zähne hätte ich auch gerne.
Ja, der hat anscheinend letztes Jahr zu Weihnachten ein besonderes Geschenkchen gemacht, ne?
Ja, er hat uns gute Geschenke gemacht. Er hat einige Bäume, wie es ja sein Beruf ist, umgeschmissen, umgenagt und hat dann für kräftige Rückstaus in diesem Graben gesorgt, so dass man dann der Wasserspiegel doch kräftig angestiegen ist und wir dann Weihnachten ausgerückt sind und alles beseitigen durften.
An Weihnachten. 24.
24. abends, 22 Uhr.
Das hat der mit Absicht gemacht. Der Biber. Und dann habt ihr erstmal Räumkommando machen können, in der Arschkälte wahrscheinlich.
Ja, in der Nacht sind sie halt unterwegs gewesen mit 5, 6 Mann und Notbeleuchtung und...
Sind da denn Keller vollgelaufen oder wie wird sich das bemerkbar gemacht, dass der Biber da einen Staudamm gebaut hat?
Die Wasserstände außenrum sind angestiegen, man kann es wirklich merken.
Ah, okay.
Weil wir schreiben ja die Wasserstände da stündlich mit. Wie gesagt, seit dieser Aktion ist er etwas friedlicher geworden, der Knabe.
Habt ihr denn umgesiedelt oder wie? Ich habe gehört, der treibt jetzt in der Friedrichsau sein Unwesen.
Dazu möchte ich mir jetzt nichts sagen, dass ich ihn umgesetzt hätte. Er ist jetzt einfach ruhig geworden. Man hat ihm öfter mal wieder die Baumstämme geklaut einfach.
Okay.
Über 3, 4 Monate. Und dann hat er halt mal gemerkt, okay, dann lasse ich es halt sein. Aber er hat immer noch seine Biberburg da unten.
Er hat seine Biberburg
die
noch
sieht
da unten.
Man immer noch.
Die habt ihr aber noch gut im Auge, oder? Nicht, dass er die nochmal beziehen will.
Wir kontrollieren regelmäßig da unten, wie gesagt, und soll er da wohnen, der gute Mann, stört uns nicht, wenn er keine Dämme baut.
Okay, wir haben drüber gesprochen jetzt schon in den letzten 50 Minuten über die Energieeffizienzoffensive, wie das so auf der Homepage auch zu lesen ist, die Anhebung des Donauwasserspiegels vor dem Wasserkraftwerk Böfinger Halde. Das Ganze ist inzwischen abgeschlossen. Wie lange ist es jetzt schon zugange? Also seit wann wird aktiv mehr Wasser gestaut?
Also wir haben im Frühjahr angefangen mit den ersten Testläufen, dass man halt mal so allmählich mal versucht hat mit dem Hörstau und mal gucken, was passiert. Mhm. Weil diese Dämme wurden ja auch seit 50 und mehr Jahren, also seitdem sie gebaut wurden, halt nicht höher gestaut. Und da muss man auch erst mal gucken, was dann passiert. Also haben wir verschiedene Testläufe gemacht, auch ob die ganzen Brunnen funktionieren, ob die Drainagen funktionieren. Und ja, kann man grob sagen, seit einem Vierteljahr so ist es richtig in Betrieb.
Also seit 3 Monaten wird aktiv mehr Strom auch produziert. Mhm. Also seit 3 Monaten wird aktiv mehr Strom auch produziert. Mhm. Mit welcher Effizienz, wie viel mehr Gewinn ist jetzt durch diese Stauung für das Unternehmen erwirtschaftet aus regenerativen Wasserkraft?
Also pro Jahr sind es 4 Millionen Kilowattstunden, die pro Jahr mehr erzeugt werden, damit man sich darunter was vorstellen kann. Ein Haushalt verbraucht ungefähr 4000 Kilowattstunden, also ein 4-Personen-Haushalt. Mhm. Also sind es 1000 4-Personen-Haushalte, die sie mehr versorgen können mit regenerativer Energie. Und das ist ja schon mal einiges.
Ja, ihr zieht euch ja auch eben gerne die grünen Turnschuhe an seit geraumer Zeit. Das meine ich jetzt überhaupt nicht gehässig, sondern das ist ja schließlich das, was man, wie das Bild nach außen geht. Ich weiß nicht, sind die überhaupt bequem, diese grünen Turnschuhe? Sie hatten doch bestimmt auch schon mal welche an.
Ja gut, bei den Temperaturen wie jetzt gerade sind sie eher unbequem.
Jetzt zieht die auch nur zu offiziellen Anlässen an.
Aber es gibt
an,
es auch, die grünen Flipflops werden jetzt gerade
aufgelegt. Ja, ist dann
passend. Jetzt für die Temperatur dann schon
besser. Das ist gut, das ist gut. Wie viel Strom erzeugt die SWU aus regenerativen Quellen?
Das sind ungefähr 170 Millionen Kilowattstunden, die regenerativ erzeugt werden, also 17%.
17%
des derzeitigen Stromverkauf aus regenerativer Energie erzeugt. Und die Wasserkraft sind 10%, 10-11%. Es schwankt immer ein bisschen, je nachdem, ob es hier ein Jahr haben mit mehr oder weniger Wasserangebot, aber ungefähr 10%. Es kommt aus der Wasserkraft.
Kommt aus der Wasserkraft. Das ist aber jetzt nicht nur die Böfinger Halde, ihr habt noch andere Punkte.
Genau, es sind insgesamt 5 Wasserkraftwerke an der Donau entlang, also von Öpfingen bei Ehingen runter bis zur Böfinger Halde. Das ist das letzte in der Reihe. Und dann haben wir noch 2 am Illerkanal, also in Ludwigsfeld und in Neu-Ulm. Und dann haben wir noch 1 in Kostheim, wo wir 70% Anteil haben. Mhm. Das produziert auch noch Strom, genau.
Okay, und das alles zusammen ergibt diese 17% waren es, ne?
10% ist das Wasserkraft. 10% ist. Und was dann noch dazu kommt, ist dann aus Biomasse zum Beispiel. Also man hat dann Anteile an der FUK, an der Fernwärme Ulm, die ja Biomasse-Heizkraftwerk haben mit Holzhackschnitzel zum Beispiel. Und oder Biomasse-Blockheizkraftwerke, die mit Holzhackschnitzeln funktionieren. Und das alles zusammengezählt.
Also die Sonne ist für euch kein Thema?
Doch, Sonne habe ich vergessen. Klar, das Größte ist zum Beispiel die Photovoltaikanlage bei Evobus in Neu-Ulm. Das ist so die größte Anlage, die dann so ungefähr 90% macht. Sonst sind es insgesamt 5 Anlagen im Stadtgebiet, die Stadtwerke noch betreibt, um Photovoltaikstrom zu erzeugen.
Und Wind?
Wind haben wir keinen.
Habt ihr nicht.
Das ist halt hier im Süden etwas schwierig, weil hier wenig Wind weht. Klar, wir sind trotzdem noch interessiert und bemühen uns da für Wind hier auch noch was im Süden zu realisieren, aber das sind wir halt hier im Süden eindeutig benachteiligt gegenüber den anderen, die da irgendwo an der Küste oben sitzen, wo es mehr Wind gibt.
In die Zukunft gesehen, ihr habt jetzt gerade 2,5 Millionen Euro investiert, um dieses Bauprojekt an den Start zu bringen, diese Dinge. Ist in die Zukunft gedacht noch mehr an Wasserkraft vorgesehen, als es jetzt ist, oder ist da jetzt Schicht im Schacht? Also mehr gibt es nicht mehr zu holen.
Also es gibt immer noch was zu holen. Wir bemühen uns da auch noch weitere Ausbaumöglichkeiten zu untersuchen und zu prüfen und auch zu planen. Also konkret in Öpfingen, das ist ja das erste Wasserkraftwerk in der Reihe, oben bei Ehingen. Da wollen wir das in ähnlicher Form machen, auch eine Stauerhöhung um einen halben Meter nach oben. Da ist dann halt ein bisschen anders. Hier haben wir das Stadtgebiet mit der Böfinger Halde gehabt. Dort oben hat man weniger Besiedelung, dafür hat man dann eher die Natur im Weg. Da haben wir dann eher ein Problem auch mit dem Naturschutz. Wir haben da eine streng geschützte Fischart, die relativ standorttreu ist und die hat was gegen einen Hörstau. Müssen wir uns überlegen, was machen wir denn mit diesem Fisch? Also gibt es wieder ganz andere Probleme an diesem Standort, aber sinngemäß ist es das Gleiche. Man staut höher an und kriegt dadurch mehr Energie dann heraus. Genauso haben wir am Kraftwerk Wieblingen, schauen wir, ob wir da eine Ausbaumöglichkeit haben, nicht durch Hörstau, sondern einfach durch eine weitere Turbine oder einen Ausbau sozusagen, dass man mehr Wasser einfach durch die Turbinen schicken kann als bisher und dann hat man auch wieder eine höhere Stromproduktion.
Also es ist ein erklärtes Ziel, mehr regenerative Energie an den Start zu bringen in der Zukunft und da wird dran gearbeitet.
Genau, ja.
Das kann ich euch jetzt einfach so abnehmen, oder?
Genau, ja. Also es gibt dann auch eine Vision von den Stadtwerken, die da sagt, dass in bis 2025 dann halt 100% der Privathaushalte, weil Industrie braucht natürlich noch extrem mehr Strom, aber 100% der Privathaushalte mit regenerativen Strom versorgt werden kann.
2025
ist noch ein bisschen Zeit, aber da muss man schon einige Anstrengungen unternehmen, dass man noch schaut, wo kann man noch Ausbau betreiben mit Wasserkraft, mit Wind oder mit Photovoltaik. Es gibt noch einiges zu tun.
Ja, Herr Gratzel, es gibt noch einiges zu tun. Herr Weber, für Sie dann wahrscheinlich auch, wenn solche Sachen wieder anstehen. Was machen Sie eigentlich, wenn jetzt gerade nicht die Donau höher gestaut wird im Moment?
Wie gesagt, es ist
jetzt die anschließend falsche Frage gestellt.
unter anderem ist es jetzt die Überwachung auch dieser ganzen Grundwassergeschichte in Neum und Ulm, dass wir immer überwachen und nachverfolgen, was passiert deswegen mit diesen ganzen Wasserständen.
Okay.
Und dann halt andere Maßnahmen, Straßen, Wegebau.
Okay. Gut. Bei mir im Studio heute Bernd Weber und Sebastian Kratzel. Die letzten 60 Minuten haben wir über die Böfinger Halde, über das Kraftwerk gesprochen, respektive über die Höherstauung der Donau, die alle so ganz furchtbar dubios fanden. Und jetzt ist es soweit und eigentlich ist gar nichts passiert. Die Welt ist mal wieder nicht untergegangen und dafür haben wir mehr grünen Strom hier in der Region. Ist ja momentan einfach auch ein Zeitgefühl, ein richtungsweisendes Ding und von daher denke ich schon auf jeden Fall in Ordnung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im heißen Studio zu sitzen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns hier an dieser Stelle mal wieder, wenn ihr sonst irgendwie was ganz Tolles in Richtung regenerative Energien an den Start bringt. Ich wünsche jetzt einfach noch einen ganz angenehmen Tag und bedanke mich recht herzlich, dass Sie da waren.
Ja, auch vielen Dank für die Einladung.
Das war die Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rainer Markus Walter. Ich war für die Moderation zuständig und für die Musikauswahl und ich wünsche jetzt noch einen fantastischen Tag. Tschüss.